SWR 2 Leben.
Zelle aufschließen, Zelle zuschließen, den Gefangenen knappe Anweisungen geben. So stellen sich die meisten die Arbeit eines Justizvollzugsbeamten vor. Doch ihre Arbeit ist sehr viel mehr. Martina Gonser hat zwei Justizvollzugsbeamte im Koblenzer Untersuchungsgefängnis begleitet. Eine Frau und einen Mann, die meiste Zeit ihres Lebens freiwillig hinter Gittern verbringen.
Es ist Montagmorgen 6 Uhr. Im Koblenzer Untersuchungsgefängnis beginnt für Linda Burmeister die Frühschicht.
Morgen.
Die Justizvollzugsbeamtin wird an diesem Tag noch viele Türen auf- und zuschließen. Das Geräusch von klimpernden Schlüsseln wird sie dabei ständig begleiten. Ihr Arbeitsplatz ist ein grauer Betonbau, der etwas versteckt zwischen Wohnhäusern steht und nur auf den zweiten Blick als Gefängnis zu erkennen ist. Am Eingang muss sie ihr Handy wegschließen. Dann geht es über einen Hof in den Haupttrakt der Justizvollzugsanstalt, eine ehemalige preußische Kaserne. Dort trifft sie sich mit Kollegen im Büro des Dienstleiters, um zu hören, was es nach dem Wochenende Neues gibt.
So, okay, sind alle da? Über das Wochenende ist nichts abgelaufen, es war ganz ruhig. Der Fahrdienst hat sich krank gemeldet heute, die erste Tour. Das heißt also, nee, und auch teurer könnte sein, dass ihr eine Tour nach Koblenz fahrt. Ne? Wir haben noch eine Arztausführung. Ja, ansonsten ist nichts. Viel Spaß beim Aufschluss. Auf geht's.
Keine besonderen Vorkommnisse, das ist gut, sagt Linda Burmeister. Die attraktive 32-Jährige mit langen braunen Haaren kann jetzt direkt auf ihren Wohnbereich gehen. Enge, langgezogene Flure, schwere Metalltüren links und rechts, in denen Klappen eingelassen sind. Alles grau in grau. 160 Gefangene sind in dem Koblenzer Untersuchungsgefängnis untergebracht. Sie warten auf ihr Verfahren oder auf ihre Freilassung. Manche sind nur 2 Wochen da, andere bis zu 3 Jahre. Hartz-IV-Empfänger, Drogendealer, Firmenchefs, Adlige. Manche sind zum ersten Mal verhaftet worden, andere waren schon öfter hier.
Morgen.
Linda Burmeisters erste Aufgabe am Morgen, die sogenannte Lebendkontrolle.
Das heißt, wir gucken in jeden Haftraum, ob jeder da ist und ob es ihm gut geht. Dafür machen wir einmal das Licht an. Und öffnen die Tür. Guten Morgen.
Lebendkontrolle heißt, dass man immer befürchten muss, dass tatsächlich sich mal jemand das Leben nehmen könnte, oder?
Ja, darauf muss man eigentlich immer mal so ein bisschen im Hinterkopf gefasst sein, dass, wenn man die Tür aufmacht, da jemand vielleicht hängt oder auch liegt, ja.
Hatten Sie schon mal so eine Situation?
Ich persönlich noch nicht, zum Glück noch nicht. Ich persönlich habe nur einen versuchten Suizid miterlebt, dass jemand versucht hat, sich die Pulsadern aufzuschneiden. So, wir sind durch mit der Lebenkontrolle. Das heißt, ich funke jetzt an den Dienstleiter, dass alles in Ordnung ist. 98 von 1. 1, alles in Ordnung.
Die Inhaftierten sind jetzt wach. In einer nächsten Runde schließt Linda Burmeister noch einmal die Türen auf. Dann gehen die Männer duschen. Danach ziehen sie sich an. Die Hausarbeiter unter ihnen sind schon früher aufgestanden. Das sind Inhaftierte, die sich bewährt haben und zuverlässig sind. Sie holen das Frühstück.
Wohnbereich 1, Frühstück. Die wissen jetzt Bescheid, die Inhaftierten. Und jetzt machen wir die Frühstücksausgabe.
Moin, Linda.
Hallo, Eddie. Moin. Na, bist du auf der 6?
Ich bin heute auf der 6. Kannst du nachher mal bitte hochkommen, mir helfen, das Frühstück auszuteilen bei unseren 2 Sonderfällen?
Sobald wir Frühstück ausgeteilt haben, komme ich zu dir hoch und helfe dir.
Alles klar, funk dich an, wenn ich soweit bin.
Das wäre super. Bis später.
Das hier ist meine Abteilung. Wir sind jetzt auf dem Wohnbereich 6 bei uns.
Die beiden Sonderfälle, denen Ralf Etterwendt gleich mit Linda Burmeister zusammen das Frühstück ausgeben wird, sind unberechenbar. Deshalb müssen immer 2 Vollzugsbeamte bei ihnen sein, wenn sie ihre Zelle verlassen. Doch Ralf Etterwendt muss noch mehr schwierige Fälle auf seiner Abteilung betreuen.
Hier auf der linken Seite sind unsere medizinischen Zellen, wo Gefangene drin sind, die beobachtet werden müssen aus den unterschiedlichsten Gründen. entweder psychisch auffällig oder verbal, körperlich aggressiv, wo man ab und zu mal reingucken muss, ob noch alles in Ordnung ist. Auf der anderen Seite haben wir dann Hafträume, wo Leute untergebracht sind, die schon aggressiv geworden sind oder noch aggressiv werden, wo wir davon ausgehen, die sind dann unter ständiger Beobachtung.
Und zwar per Videokamera. Ralf Etterwendt kann dann auf dem Computerbildschirm sehen, was sie machen, wenn er in seinem winzigen Büro in einer Ecke des Stockwerks sitzt.
Es gibt Gefangene, da macht einem das nichts aus. Und dann gibt es wiederum Gefangene, wo es schon unangenehm ist, die ständig zu beobachten. Weil das auch natürlich als Provokation auch zum Teil aufgefasst wird, als Bestrafung. Es ist immer unheimlich schwer, dann einem Gefangenen zu erklären, dass es dir eigentlich keine Bestrafung ist, sondern eher eine Schutzmaßnahme. Aber diese Einsicht kann man schwer vermitteln. Einmal aufgrund der Psyche und zum anderen auch oftmals aufgrund der fehlenden Deutschkenntnisse.
Immer mehr Gefangene sprechen kein Deutsch und so muss ein Dolmetscher hinzugezogen werden, wenn wichtige Fragen zu klären sind.
Jeder Gefangene wird über sein vergangenes Leben und über seine familiären Umstände befragt und spätestens da muss in der Landessprache die Aussprache erfolgen. Was vorher vielleicht mit Händen und Füßen ging, wann ist Aufschluss, wann, wie bekommst du dein Frühstück, wann hast du deine Freistunde, wie kommst du zum Duschen. Das bekommt man schon hin, aber eben diese feinen Sachen, sehr schwierig. Der Umgang mit Gefangenen, die unsere Muttersprache nicht verstehen und auch unsere Kultur fremd ist, ist ein Riesenproblem, gerade in der Untersuchungshaft. Wäschetausch.
Ja.
Socken, Handtücher. Haben Sie was?
Ja, Socken habe ich.
Genau.
Den ganzen Vormittag über ist Ralf Etterwendt unterwegs. Die Gefangenen halten ihn ganz schön auf Trab. Einer von ihnen scheint Kettenraucher zu sein.
Ja, bitte. Dauert 5 Minuten, komme ich runter. Ja?
Was haben Sie jetzt gerade gemacht hier?
Ich habe dem Gefangenen Feuer gegeben, weil der kein eigenes Feuerzeug auf dem Haftraum haben darf. Deswegen muss ich immerhin dem eine Zigarette anzünden, damit da nichts passieren kann, wenn er Feuer besitzt.
Immer wieder müssen die Gefangenen auch zu ihrem Anwalt, zum Anstaltsarzt oder zur Gerichtsverhandlung gebracht werden. Drogensüchtige gehen jeden Morgen als erstes zur Methadonausgabe. Neuankömmlinge bekommen ihre bordeaux-rote Anstaltskleidung. Am Ende des Tages wird Ralf Etterwendt bis zu 8 Kilometer gelaufen sein.
Die sitzende Tätigkeit oder am Computer beschränkt sich eigentlich auf ein Minimum. Das meiste ist wirklich der Umgang mit Gefangenen. Zuführen, abführen, die Duschen vorbereiten, Müll einsammeln, die Gefangenen brauchen Toilettenpapier, Anträge müssen abgegeben werden, die müssen Anwälten zugeführt werden. Es gibt Stoßzeiten, da kommt man überhaupt nicht zum Sitzen und dann gibt es auch wieder Ruhephasen, wie kurz nach dem Mittagessen. Aber ansonsten ist man, wenn man es ernst nimmt, den ganzen Tag gefordert. Einmal zum Haare schneiden, junger Mann. Geht los.
Das ist schon wieder die Störungsfriede.
Was machen wir?
Seiten ganz, ganz kurz und oben halt ein bisschen länger.
Alles klar.
Eine Friseurin ist ins Untersuchungsgefängnis gekommen. Jetzt kann sich, wer will, die Haare schneiden lassen. Sie wird von einem Beamten begleitet, der immer wieder überprüft, ob ihr Handwerkszeug vollzählig ist. Bevor Ralf Etterwendt einen weiteren Gefangenen zum Haareschneiden aus seiner Zelle holt, gibt er mir ein Zeichen. Irgendetwas scheint nicht zu stimmen. Er schickt mich weg.
Gehen Sie bitte nochmal zum Büro nach vorne.
Kurze Zeit später klärt der Vollzugsbeamte die Situation auf.
Der Gefangene ist ja schon länger bei uns untergebracht, ist bis jetzt immer in der Spur gelaufen, also war freundlich, höflich, nett. Hat aber gerade heute Morgen unheimlich wirre Sachen von sich gegeben, zusammenhanglos, zum Teil auch ein bisschen mit einem aggressiven Unterton. Und da war es mir lieber, wenn Sie erstmal aus dem Gefahrenbereich rausgehen, falls was passieren sollte.
Jetzt ruft Ralf Etterwendt eine Psychiaterin an. Der drogensüchtige Untersuchungshäftling muss behandelt werden. Der 48-jährige Vollzugsbeamte weiß, dass er es hier mit Menschen zu tun hat, die sich in einem Ausnahmezustand befinden. Und ein Seitenschneider, der verschlossen neben dem Schreibtisch in einem Glaskasten hängt, erinnert ihn immer wieder daran, dass er jederzeit mit dem Schlimmsten konfrontiert werden kann.
Ist dafür gedacht, falls wir auf den Abteilungen einen Suizid haben, um den Gefangenen von seiner Schlinge zu befreien. Also mir selbst ist es schon öfters passiert, dass ich jemanden gefunden habe, der sich selbst verletzt hat, auch Suizid begangen hat. Ich habe Suizide gehabt, die mir nichts ausgemacht haben. Von der Psyche her bilde ich mir jetzt mal ein. Was natürlich später mit meiner Psyche passiert, weiß ich nicht. Und dann gibt es wieder welche, die mich so aus der Bahn geworfen haben, dass ich daraufhin nochmal selber einen psychologischen Beistand brauchte. Hat mich im Traum verfolgt und eben ständig Gedanken gemacht darüber, was hättest du anders machen können, als hätte ich es verhindern können. Man kann keinen in den Kopf reingucken und Situationen voraussehen, wenn jemandem was passiert, mit dem man gut klarkam, dem man gut leiden konnte. Das geht einem schon lang. Ja, das geht also an mir nicht spurlos vorüber.
Umso wichtiger ist es für Ralf Etterwendt, viel mit den Gefangenen zu sprechen, Stimmungen zu erfassen und möglichst immer angemessen und korrekt mit ihnen umzugehen, auch wenn es manchmal schwerfällt.
Man wird doch schon beleidigt, beschimpft, im schlimmsten Falle bespuckt oder angegriffen und man muss eben situationsbedingt darauf eingehen. Wenn mich ein Gefangener morgens anschreit oder beleidigt aus irgendeiner Situation heraus, dem begegne ich 3 Stunden später wieder, als wäre nichts passiert. Vielleicht mit irgendeiner Vorsicht, wenn er mich bedroht hat, aber ansonsten habe ich kein Problem damit, auf Null zu resetten und dem Gefangenen mit demselben Respekt und Abstand gegenüberzutreten wie vorher.
Das gelingt nicht allen Vollzugsbeamten, es sollte aber idealerweise so sein, meint Ralf Etterwendt.
Man muss sich auch bewusst sein, wir brechen hier das höchste Gut von unserem Grundgesetz, das Recht auf Freiheit. Und das schränken wir hier ein. Und die Einschränkung weiterzugeben an die Gefangenen und damit vernünftig und verantwortungsvoll umzugehen, ist eine schwere Aufgabe. Das nicht auszunutzen. Die Verlockung ist natürlich da, wenn ein Gefangener mir gegenüber die ganze Woche lang verbal aggressiv ist, gegen die Türen tritt, rumschreit, den dann links liegen zu lassen, damit ich meine Ruhe habe. Aber dann ist man hier falsch aufgehoben.
Ralf Etterwendt hat früher etwas ganz anderes gemacht. Der Familienvater arbeitete lange als Heizungs- und Sanitärinstallateur, bevor er vor 10 Jahren Beamter auf Lebenszeit wurde.
Hierauf gebracht hat mich ein Bekannter, der hier schon arbeitet und mich darauf angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, mich mal zu bewerben. Neues Tätigkeitsfeld, Horizont erweitern, andere Arbeitsumstände und die Verbeamtung halt, die dann noch im Raum stand. Dann habe ich mich darauf hier beworben. Was mir am Anfang gefehlt hat, ist das Produktive. Weil ich komme ja aus dem Handwerk und wenn ich abends fertig war, habe ich was hergestellt. Da war ich fertig. Und hier fährst du abends nach Hause und hast halt deinen Alltag hier bewerkstelligt, aber nichts Greifbares erreicht. Und das war für mich am Anfang auch eine schwierige Umstellung, das zu akzeptieren für mich. Ja, bitte? Dauert 5 Minuten, komme ich runter, ja? Das weiß ein Gefangener, der möchte mit seinem Anwalt telefonieren. Das ist grundsätzlich zu jeder Tageszeit möglich.
Und was machen Sie jetzt?
Ich starte jetzt unser Telefonsystem. Muss ich dann über den PC unser Passwort eingeben, damit keine Unbefugten darauf Zugriff haben. Und dann kann der junge Mann mit seinem Anwalt telefonieren.
Während Ralf Etterwendt den Gefangenen zur gläsernen Telefonzelle am Ende des Flurs bringt, muss seine Kollegin Linda Burmeister ein Stockwerk tiefer ein Problem lösen. Ein Häftling, der gerade bei der Friseurin war, hat seinen neuen Haarschnitt im Spiegel gesehen und ist ganz und gar nicht zufrieden.
Was ist das hier?
Kürzer.
Ich will das jetzt komplett abhaben, nicht kürzer. Wenn ihr es nicht kann, dann soll es sein lassen.
Nehmen Sie den Spiegel mit, weil da gibt es keinen Spiegel. Muss ich mal das ordentlich machen, dann gucken Sie mal.
Ich sag Bescheid, dass der Kollege sie nochmal aus.
Ist der Haarschnitt misslungen?
Der Haarschnitt ist misslungen, für ihn zumindest offensichtlich. Jetzt sage ich dem Kollegen mal Bescheid, dass er dann nochmal nacharbeiten lässt.
Danach geht Linda Burmeister von Zelle zu Zelle und sammelt Briefe und Anträge der Inhaftierten ein. Immer wieder muss sie Fragen beantworten und Wünsche entgegennehmen. Ein Gefangener möchte sich ein Buch in der Anstaltsbibliothek ausleihen. Ein anderer möchte wissen, wann er zu seinem Gerichtstermin abgeholt wird. Jetzt kontrolliert die Vollzugsbeamtin die Post auf verbotene Gegenstände.
Wir machen nur Sichtkontrolle. Und dann wird er wieder eingetütet. Verteidigerpost muss als solche gekennzeichnet sein, da dürfen wir keine Einsicht nehmen.
Wird viel geschrieben, glaube ich, ne? Vorhin hatten Sie einen dreiseitigen Brief.
Ja, es wird hier sehr viel geschrieben, aber die Inhaftierten freuen sich natürlich auch immer sehr, wenn sie Post bekommen. Das ist immer eine freudige Abwechslung.
Ich habe schon einige Herzen gesehen.
Ja, hier wird dann doch mal bewusst, was man eigentlich draußen hat und hatte.
Am Anfang hat sich Linda Burmeister sehr dafür interessiert, was dem einzelnen Inhaftierten vorgeworfen wird. Inzwischen liest sie keine Akten mehr.
Weil ich einfach für mich selbst den Anspruch habe, ich möchte jeden gleich behandeln. Man darf nicht vergessen, hier sitzen ganz viele verschiedene Delikte, die vielleicht einem auch persönlich näher gehen würden. Von daher versuche ich mich auf den Menschen zu konzentrieren und mit dem Menschen, sage ich jetzt mal, zu arbeiten, mit dem ich es zu tun habe und nicht mir ein Bild anhand der Vorgeschichte oder der Akten irgendwie zu bilden.
Das ergibt sich je nachdem aber dann auch mal aus dem Gespräch.
Genau, mit dem einen redet man mehr, der andere ist verschlossener. Also ich dränge mich da nicht auf und sage, ich möchte jetzt gerne mal wissen, was haben Sie dann hier verbrochen, so ungefähr. Die erzählen möchten, erzählen. Ja. Das ist schon häufig sehr interessant, weil hinter jedem einfach auch eine gewisse Geschichte steckt. Und das ist auch das, was mir so viel Spaß macht an meinem Job. Ja.
Es sind immer Geschichten, die unter die Haut gehen können. Linda Burmeister versucht aber, sie nicht zu sehr an sich ranzulassen.
Dass man über das eine oder andere mal spricht mit Kollegen oder so, ganz klar, das bleibt nicht aus. Aber es ist nicht so, dass ich sage, ich belaste mich selber damit. Ich denke, das muss man auch einfach tun, damit man abschalten kann. Irgendwann hat man auch mal Feierabend. Höre.
Seid ihr schon im Hof?
Nein, noch nicht. Wir schließen aus.
Ja, ich brauche den Zugang von gestern Abend. Der wird entlassen.
Dann lasse ich ihn packen.
Dieser Inhaftierte war nur kurz in U-Haft. Für ihn wurde Kaution bezahlt und er darf wieder gehen. Die anderen, die sich jetzt nach und nach zur Freistunde versammeln, haben es nicht so gut.
Freistunde?
Die zierliche Linda Burmeister steht jetzt inmitten von 20 Gefangenen an der Ausgangstür zum Hof. Hat sie keine Angst, dass ihr in so einer Situation etwas passieren könnte?
Angst nicht, aber man muss mit einem gesunden Respekt rangehen. Wir müssen uns ständig auf neue Situationen, auf Umschwünge von Situationen der Inhaftierten einstellen. Die Stimmung kann von jetzt auf gleich kippen, je nachdem, wen man vor sich hat. Wir wissen, wo wir hier sind. Wir wissen auch, dass die Gefahr besteht, ganz klar. Aber im Alltag hat man nicht das Gefühl, dass man jetzt hier gefährlich lebt.
Jetzt sind wir hier im Hof der Justizvollzugsanstalt in Koblenz und schauen beim Hofgang zu. Hier wird in Gruppen gegangen. Manche sitzen auf den Bänken und rauchen. Andere machen Liegestütz und betätigen sich richtig körperlich. Das ist jetzt auch ein Moment für Sie, in dem Sie auch ein bisschen entspannen können, oder?
Nee, entspannt sein kann man nicht wirklich, weil man ja alle im Auge behalten muss. Es könnten sich ja auch untereinander mal irgendwelche Differenzen ergeben. Von daher behält man die Gruppe schon grob im Blick.
Wie ihr Kollege Ralf Etterwendt ist auch Linda Burmeister Quereinsteigerin. Bevor sie vor 8 Jahren Justizvollzugsbeamtin wurde, war sie Versicherungskauffrau. Die Arbeit im Untersuchungsgefängnis macht ihr aber mehr Spaß.
Diese Schreibtischtätigkeit war nicht meine Erfüllung. Und was mich an diesem Berufsbild hier fordert, ist einfach die Arbeit am Menschen, mit dem Menschen. Klar haben wir dieselben Tagesabläufe, aber aufgrund der Persönlichkeiten wird jeder Tag irgendwie ein anderer.
Die Mutter der 32-Jährigen war anfangs gar nicht begeistert, als die Tochter Rock und Blazer gegen die blaue Uniform der Vollzugsbeamten eintauschte. Inzwischen hat sie sich an den neuen Beruf der Tochter gewöhnt. Im Bekanntenkreis muss Linda Burmeister oft von ihrem Berufsalltag erzählen.
Das ist für Außenstehende oftmals sehr spannend. Ach Mensch, und was machst du da den ganzen Tag? Ja, und läufst du da mit denen rum, so wie wir jetzt hier in der Freistunde stehen, mit 19 Leuten aktuell? Ja, und wenn da jetzt was passiert, also es ist schon Interesse da.
Umso weniger kann es sich Linda Burmeister erklären, warum das Image des Justizvollzugsbeamten in der Öffentlichkeit so schlecht ist. Wahrscheinlich kommt es daher, weil die wenigsten wirklich wissen, was so ein Vollzugsbeamter tut. Im Fernsehen und im Kino werden nur Männer und Frauen gezeigt, die die Zellen auf- und zuschließen und oft nicht besonders freundlich zu den Häftlingen sind. So ein Bild hatten auch diese Koblenzer Untersuchungshäftlinge von den Vollzugsbeamten, bevor sie in die JVA Koblenz in U-Haft kamen.
Also wenn man freundlich zu den Beamten ist, sind die Beamten auch freundlich zu einem.
Die schließen ziemlich viel auf und zu, das stimmt schon. Aber das ist mehr als nur die Tür auf- und zuschließen auf jeden Fall. Wenn ich jetzt persönlich irgendwie das Gefühl habe, dass die Situation mich hier erdrückt oder sowas, dann nehmen sich die Beamten auch Zeit und hören einem zu und eine lockere, freundliche, auch oft lustige Atmosphäre, dass man auch für ein paar Stunden mal vergessen kann, wo man ist sogar. Aber sobald die Tür wieder zugeht, ist man wieder in der Haft.
Mit Untersuchungsgefangenen wie diesen beiden, die sich als zuverlässig erwiesen haben und als Hausarbeiter mehr Freiheiten genießen, hat es Linda Burmeister leicht. Aber es gibt auch andere.
Es gibt einmal die Männer, die ein, würde ich fast sagen, höflicher behandeln als Männer, weil sie mit Frauen anders umgehen, anders klarkommen. Und dann gibt's auch die Männer, die einfach keinen Respekt vor uns Frauen haben. Sei es einfach aus Prinzip oder aus ethnischen Gründen, wie auch immer. Das macht es teilweise schon recht schwierig. Die ignorieren Anweisungen von Frauen, reagieren teilweise auch aggressiv. Das ist in den letzten Jahren schlimmer geworden. Ja, man braucht einfach ein selbstsicheres Auftreten, ganz klar. Manchmal hilft es aber auch dann tatsächlich, nur einen Kollegen dazu zu ziehen.
Übergriffe haben Sie noch nicht erlebt?
Ich persönlich noch nicht, aber es gibt andere Bedienstete, die durchaus schon Angriffe hatten. Ich denke, das souveräne Auftreten, das muss man sich selbst erarbeiten, weil nur wenn man authentisch auftritt, kriegt man auch diesen Respekt. Und nur wenn man die Leute respektvoll behandelt, bekommt man auch Respekt zurück. Ich denke, das ist nichts, was man durch Unterricht lernt. Das ist einfach etwas, was das Leben einlernt. Fahren Sie morgen auf Transport?
Ja, richtig, genau.
Gut, dann sind Sie bis 7 Uhr fertig, haben Ihre Sachen gepackt und warten auf den Abruf.
Okay, alles klar.
An der rheinland-pfälzischen Justizvollzugsschule in Wittlich hat Linda Burmeister in Rollenspielen gelernt, mit kniffligen Situationen umzugehen. Sie hat Workshops in Konfliktmanagement und Geiselnahme besucht. 2 Jahre hat die Ausbildung in Theorie und Praxis gedauert. Auf dem Stundenplan standen Strafrecht, Kriminologie, Pädagogik, Sport und politische Bildung. Eine abwechslungsreiche und vielseitige Ausbildung. Nach ihrer Ausbildung verdienen die Justizvollzugsbeamten im Schichtdienst zwischen 2.500 und 3.400 Euro im Monat. Die Arbeit im Untersuchungsgefängnis unterscheidet sich noch einmal stark von der Arbeit der Vollzugsbeamten in der Strafhaft. Dort wird mit den Inhaftierten sehr viel mehr pädagogisch gearbeitet, sagt Linda Burmeister.
Wir hier in der Untersuchungshaft haben ja keinen Resozialisierungsauftrag. In der Strafhaft ist das natürlich was anderes. Da geht es viel um Wiedereingliederung, um auf die Vorbereitung, auf das weitere Leben in Freiheit. Wir in der U-Haft sind in erster Linie natürlich dazu da, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, die Leute zu verwahren und darauf aufzupassen, dass das Verfahren gesichert ist.
Auch wenn Sie die Inhaftierten in der U-Haft nur verwahren, bis sie vor Gericht kommen, ärgern sich die Vollzugsbeamten darüber, wenn sie als Schließer oder Wärter bezeichnet werden. Wärter gibt es nur im Zoo, sagen sie. Sie aber haben es mit Menschen zu tun. Wer sich für diesen Beruf entschieden hat, verbringt selbst die meiste Zeit seines Lebens hinter Gittern und muss an seinem Arbeitsplatz auf viele Freiheiten verzichten, die für andere selbstverständlich sind, sagt der Koblenzer Justizvollzugsbeamte Ralf Etterwendt.
Man ist ja selber auch eingesperrt. Man hat kein Handy, wann man es braucht. Man kann nicht unbedingt jeden direkt erreichen oder mal gerade zum Bäcker gehen. Das ist ja alles mit Umstand verbunden bei uns. Und da war ich mit mir am Anfang schon am Hadern, ob das was für mich ist. Aber so wie ich heute die Situation einschätze und wahrnehme, war es die richtige Entscheidung für mich im Leben. Ich habe lebenslänglich und die meisten von unseren Inhaftierten kommen früher raus wie ich.
freiwillig lebenslänglich. Die Arbeit eines Justizvollzugsbeamten hinter Gittern. Von Martina Gonser.